Herzlich willkommen bei Kreativ Coachen, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire.
Moin zu einer neuen Folge und damit heiße ich meinen heutigen Gast herzlich willkommen. Ja, moin Matthias Strohmeier und ich würde sagen, wir beginnen einmal mit der Selbstvorstellung.
Okay, ja, guten Morgen. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Kurz zu mir. Ich durfte selber viele Facetten des Fußballs kennenlernen. Nachwuchsfußball im Internat bei 60 München, dann mit 18 Jugendnationalspieler, U18, U19 bis zur U20 hoch. Dann Profi beim FC Augsburg, bei Bayern München, beim FC Vaduz, beim FC Schweinfurt. Habe mich dann früh entschieden, aus unterschiedlichsten Gründen, dass es nicht ganz nach oben reicht, habe mich schnell auf den Trainerbereich fokussiert und konzentriert, war dann spielender Co-Trainer in der Regionalliga beim VfR Garching, dann zweimal Cheftrainer in der Oberliga, immer im Herrenbereich, parallel dazu Verbandstrainer beim Bayerischen Fußballverband und habe daneben auch meine Fußballschule. Mittlerweile ist es mehr als eine Fußballschule, auch eine Plattform für Nachwuchsfußball, Skillers Academy aufgebaut, arbeiten dort mitunter mit den Größten im Fußball zusammen mit Sky, Kicker etc. Und punkto Sky bin ich seit letzter Saison auch als TV-Experte für den Nachwuchsfußball tätig. Genau.
Genau,
Das, glaube ich, war kurz zusammengefasst.
wir haben uns ja heute zwei Themen vorgenommen. Da bin ich sehr gespannt auf jeden Fall. Da kommen wir auch nochmal auf deine Skillers Academy dann zu sprechen. Aber erstmal interessiert mich natürlich 10 Tage Hospitation bei Ten Hag bei Man United ist natürlich ja eine sehr coole Sache. Da würde ich einmal gern kurz drüber sprechen und mich würde dann interessieren, was so die größten Learnings für dich waren, die du aus dieser Hospitation mitnimmst.
Genau, das dazu zum Lebenslauf noch kurz. Ich habe jetzt für mich entschieden, ein Jahr mal viel zu hospitieren und zu lernen, habe meine A-Lizenz abgeschlossen und war jetzt unter anderem eben 10 Tage bei meinem ehemaligen Trainer Erik ten Hag beim Manchester United, dann auch noch beim FC St. Pauli Austria Wien oder in Philadelphia Union aus der MLS. So konnte ich jetzt sehr, sehr viel aufschnappen und beim Menü war natürlich mit die prägendste Zeit, weil A war es am längsten und B war ich auch am nächsten mit dran, weil mich Erik in jedes Gespräch, in jedes Meeting mit reingenommen hat. So habe ich eigentlich ja von der Pike alles gesehen, was es zu sehen gibt, bis zur Spielvorbereitung gegen Leeds United. Und Learnings, ich glaube, wenn ich jetzt nur über die Hospitation spreche, dann wird es den Rahmen von dem Podcast auch sprengen, weil es waren sehr, sehr viele Learnings allein schon, Kompetenzverteilung im Trainerteam, wie stellt er sein Trainerteam zusammen, dann natürlich Trainingsgestaltung, auch wie geht er mit Superstars also wie Cristiano Ronaldo um, welche Spielprinzipien hat er, wie sehr legt er Wert darauf, wie klar gibt er auch seine Spielidee vor. Das waren unfassbar viele Themen auf den ganzen verschiedenen Facetten des Trainerlebens, auch wie führt er sein Trainerteam, weil der Staff ist ja nicht nur ein Co-Trainer oder zwei Co-Trainer, sondern ein Vielfaches größer. Wie gestaltet er die Videoanalysen, die Spielvorbereitung, vor allem in England, was mega spannend ist, wenn du alle 3 Tage spielst. Das siehst du dann auch, was für ein Apparat einfach hinten dran hängt, was du oftmals als Spieler gar nicht so wahrnimmst, beziehungsweise auch wertzuschätzen weißt. Wenn du siehst, wie viele Leute sich da einfach auch den Arsch aufreißen, ne? Um die Spieler bestmöglich vorzubereiten. Und deshalb, das waren so viele Punkte, dass es wahrscheinlich den Umfang von unserem Podcast hier sprengen wird.
Du hattest mal in einem Video ja die Vororientierung im Zusammenhang mit deiner Hospitation angesprochen, dass Ten Hag eben immer in Richtung Sechser gerufen hat, scan, scan, scan. Vielleicht gehst du noch mal auf diesen Punkt ein, wie du da
Das
den
war
Stellen.
tatsächlich zu Bayern, also zu meiner Bayern-Zeit. Das war zu Bayern-Zeit, wo er zu unserem Sechser immer gerufen hat, Scanning, 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 Vororientierung. Dort war er noch natürlich noch deutlich detaillierter, auch im Individualcoaching, weil er natürlich auch in der Entwicklungsmannschaft war. Das war eine U23, wo es auch vorrangig darum geht, einen Spieler zu entwickeln für die erste Mannschaft, in dem Fall von Bayern München, von Pep Guardiola. Jetzt bei Man United ist er natürlich nicht für die Entwicklung zuständig, sondern im Endeffekt für die Ergebnisse. Mit United geht es einfach darum, dass du erfolgreich bist. Glücklicherweise ist das ihnen in der ersten Saison sehr gut gelungen, wo sie auch zwei Finale gestanden haben und auch den Pokal geholt haben. Und deshalb war das eigentlich damals zu meiner Bayern-Zeit, wo er so detailliert war. Und da bin ich jetzt so im Kompetenzbereich, wie verteilt er die Kompetenzen? Und da hat er wieder Co-Trainer, die wo genau auf sowas achten. Jetzt beispielsweise bei Man United ist Darren Fletcher, ist der Head of Individual Training, Individual Development. Und er ist genau für solche Aspekte wie Vororientierung zuständig. Und wenn du da ein Beispiel nimmst, der wo das außergewöhnlich gut macht für sein Alter, ist Kobbie Mainoo. Der wo auch da in den 10 Tagen schon außergewöhnlich gut war für sein Alter, wo wirklich ja abzusehen war, dass er es schaffen kann, dass er natürlich so bravourös da in die Fußstapfen steigt auf der 6 und neben Casemiro jetzt permanent performt, ist natürlich absolut außergewöhnlich.
Ja, du sprichst sehr viel über die Kompetenzverteilung innerhalb des Trainerstabs und da hatte ich letztens einen LinkedIn-Beitrag von Pascal Bach, den hatte ich auch im Podcast, da könnte man auch mal reinhören, gelesen und den fand ich eigentlich ganz spannend, weil da ging es darum, naja, ob man einen Trainer in seinen Trainerstab mit reinholen würde, der besser ist als man selbst. So, und weil natürlich immer auch diese Sorge dahinter stecken könnte, dass der zur Gefahr wird, dass du dann irgendwie so ein Konkurrenzkampf hast und da meint er eben, dass da ja viel verloren gehen kann, wenn man eben diese Sorge hat und sich nicht traut, diese Kompetenz reinzuholen. Ja, vielleicht kannst du nochmal auf diesen Punkt eingehen, weil ich glaube, naja, du suchst dir ja keinen, der, ja, weiß ich nicht, der besser ist als das, was deine große Stärke ist. Du wirst ja schon irgendwas besonders gut können und suchst dann, also so würde ich zumindest machen, eher nach Leuten suchen, die in den Bereichen sehr gut sind, wo du deine Defizite vielleicht hast, dass sie das dann eben ergänzen können. Dass du weißt, okay, ich bin der Beste darin, aber habe eben meinen Trainerstab drumherum, der in diesen anderen Bereichen besonders gut ist. Vielleicht gehst du da nochmal kurz drauf ein.
Gerne, ich tausche mir aktuell mit sehr, sehr vielen Leuten auch aus dem Fußball aus und ist so ein Punkt, was ich mir auf die Agenda auch geschrieben habe, Kompetenzverteilung im Trainerteam. Und ich glaube, das zeugt einfach von Stärke, wenn man weiß, wo sind meine Schwächen und holt sich dann auch Leute ins Trainerteam, die wo auch ein Stück weit besser sind als einer selber. Und das, glaube ich, ist oftmals ist das der falsche Gedanke oder auch der eigene Stolz, der wo da einem im Wege steht. Weil du im Endeffekt als Team erfolgreich sein musst oder bist. Und du kannst es heutzutage, wenn man das ganze Aufgabengebiet von einem Trainer runterbricht, schaffst du das alleine gar nicht mehr, weil dann geht irgendwann der Fokus verloren. Und deshalb musst du die Kompetenzen im Trainerteam so verteilen, dass sie für den maximalen Erfolg der Mannschaft umsetzbar ist. Und das habe ich beim Erik auch gelernt, wo er auch sagt, er verteilt, er holt sich die Leute rein, wo er braucht, wo er für sich, für seinen Stil, wie er auch ist, wo er die Kompetenzen extern benötigt, um maximal erfolgreich zu sein. Und wenn man seinen Werdegang betrachtet, war er eigentlich durch die Bank immer unglaublich erfolgreich. Und deshalb ist das, glaube ich, was du gerade gesagt hast, oftmals schon falscher Stolz, dass man sich nicht einen sehr, sehr guten Co-Trainer oder jemand, der wo in einem Bereich extrem gut ist, reinholt, weil man Angst hat, der könnte ja besser sein als ich. Sondern ich glaube, das ist völlig der falsche Gedankengang, sondern man muss das aus Team sehen. Und dann ist immer noch der Chef da, der wo das alles führt. Und das ist eigentlich der Cheftrainer. Und das war in England, ist ja das System noch deutlicher, weil der Cheftrainer auch beispielsweise in Deutschland auch Sportdirektor ist und für die Transfers zuständig ist. Beim Erik ist es so, dass der auch nicht ab der ersten Minute auf dem Trainingsplatz ist. Das heißt, du brauchst ein unfassbar hohes Vertrauen in dein Trainerteam, um auch so die Kompetenzen zu verteilen. Und dann kannst du natürlich, musst du, und das ist ja auch eine, egal ob in einer Fußballmannschaft oder in einem Unternehmen, musst du halt das Leadership, wenn jetzt beim aktuellsten Wort bist, aber dir dein Team einfach führen können. Und ich glaube, diese Fähigkeit ist umso wichtiger. Und je mehr Kompetenzen du im Team hast, umso erfolgreicher wirst du auch sein. Davon bin ich zu 100% überzeugt.
Ja, genau. Also genauso sehe ich es auch. Eben das, was ich gesagt habe, dass du wirklich guckst, also dass du weißt, was kann ich nicht. Und in diesen Bereichen, ja, wo in denen du vielleicht nicht so stark bist, dir dann wirklich, ja, dann das auch eingestehen kannst und dich traust, diese Leute ins Team zu holen, wo dann aber natürlich eine gewisse Vertrauensbasis da sein muss. Aber dann glaube ich, ja, steht immer der Erfolg als Mannschaft im Vordergrund und eben nicht, wie du es gesagt hast, ja, der eigene Stolz oder das eigene Ego. Dann würde ich auch sagen, kommen wir zum Thema Individualtraining, weil ich da einen sehr interessanten Beitrag von dir gelesen hatte, wo es darum ging, dass ja wir im Fußball aus anderen Sportarten noch lernen können, wenn es um Individualtraining geht, dass wir da noch ja zurückhängen. Und da würde mich natürlich interessieren, was sind da so diese Bereiche, wo du sagst, da sind wir im Fußball noch nicht so fortschrittlich wie andere Sportarten vielleicht?
Ja, der Beitrag ging ja hauptsächlich auch um meine Bachelorarbeit, die ich vor 10 Jahren schon geschrieben habe, im Individualtraining im Fußball, war ein Businessplan dazu, was ich ja dann de facto mit Skillers auch umgesetzt habe. Und da ging es in der Recherche drum. Da konnte ich ja unter anderem mit Christian Keller sprechen, der jetzt, damals war er bei Jahn Regensburg Vorstand, jetzt ist er beim FC Köln Vorstand. Hannes Wieber war damals beim BVB, jetzt war er zuletzt beim FC Basel. Alle haben eigentlich das Gleiche geschildert, dass du im individuellen Sektor unfassbar Nachholbedarf hast. Das heißt, Individualtraining, auch Kleingruppentraining, dass du das Mannschaftstraining an sich splittest und da auch mal aufteilst, dass die Defensiven einen anderen Schwerpunkt haben als die Offensiven, dass du da wirklich individuell arbeitest. Und für mich war es einfach wichtig, deshalb wollte ich auch in der USA mal hospitieren und Einblicke sammeln. Und deshalb war ich bei meinem ehemaligen NLZ-Chef von 60, der mich zu 60 geholt hat, Ernst Hanner, wo er jetzt Sportdirektor ist bei Philadelphia Union, auch 10 Tage. Und dort arbeiten die schon viel individualisierter, heißt auch in Kleingruppentraining. Bernhard Peters macht er das auch sehr gut bei St. Louis. Hat er da auch ein Buch darüber geschrieben, 2 gegen 1, wo es ja genau um diese Thematiken geht, Entscheidungsfähigkeit und natürlich das individuelle Training und Förderung auch in Kleingruppen, dass du das Mannschaftstraining auch mal splittest. Und wenn du jetzt in Amerika bist und ich durfte dann auch beim Football mal reinschauen oder beim Eishockey wird beispielsweise hauptsächlich individuell trainiert im jungen Alter. Da ist der mannschaftliche Fokus noch gar nicht so vorhanden, sondern die trainieren hauptsächlich individuell, um die einzelnen Spieler zu verbessern in unterschiedlichen Fähigkeiten. So der Kerngedanke bei uns. Und jetzt ist so die Thematik, was Hannes Wolf anstoßen mit der Philosophie Fußball von Deutschland, geht ja genau in diese Richtung, dass einzelne Spieler viel mehr Ballaktion benötigen. Wenn du jetzt im Nachwuchs das hernimmst, die spielen 7 gegen 7 über 2 mal 20 Minuten, dann hat ein Spieler de facto an sich nicht so eine hohe Wiederholungszahl an Ballaktionen. Und wenn du die im Training, im wöchentlichen Training auch individuell permanent förderst, hat er eine viel höhere Anzahl an Ballaktionen und kann sich de facto, ist ja eigentlich auch logisch, viel besser entwickeln, weil er viel mehr Gefühl und Erfahrungswerte generiert, in einzelnen Momenten. Und da ist beispielsweise Eishockey deutlich im Voraus. Oder wenn du Football hernimmst, Football hat eine ganz klare Unterteilung zwischen Offensive Line, Defensive Line, die haben Offensive Coach, wir haben Defensive Coach, die wo genau für ihre Themenschwerpunkte zuständig sind. Ich habe mich da vor kurzem, weil ich ja die U17-WM auch betreut habe, mit dem Christian Wück lang austauscht, wo er auch gesagt hat, sie haben in ihrem Training auch in der Vorbereitung klare Unterteilung gehabt zwischen Jens Nowotny war für die Offensive zuständig, sein anderer Co. war für die Defensive zuständig und er war so, der das große Ganze im Blick hatte und haben auch da eine Unterteilung gehabt. Ich glaube, dass man sich das schon in die richtige Richtung entwickelt. Es gibt ja mit den Soccerbots und alles Mögliche gibt es jetzt auch schon viele Möglichkeiten. Footponauten beim BVB als Beispiel, wo du auch schon individuell viel arbeiten kannst, vor allem auch so Themengebiet, Vororientierung, Scanning sind ja genauso Punkte, die kannst du de facto fast nur im Einzel- oder im Kleingruppentraining trainieren, weil du beim 7 gegen 7 nicht auch die Zeit hast, als Trainer auf so Kleinigkeiten einzugehen. Und ich glaube, dass wir uns da schon absolut in die richtige Richtung entwickeln, aber im Vergleich zu anderen Sportarten wie jetzt Eishockey oder Football schon noch Nachholbedarf haben.
Du hast ja jetzt viel über die Zahlenverhältnisse auch gesprochen und viel, was du gesagt hast, war auch im ja, Zusammenhang mit dem Mannschaftstraining. Deshalb würde mich interessieren, naja, was deine Vorstellung von Individualtraining ist, wie du das siehst, ob du das eben mehr im Kontext Mannschaftstraining siehst oder ja, wie es ja jetzt wahrscheinlich dann auch bei deiner Skillers Academy oft sein wird, dass man eben ja aus verschiedenen Vereinen einzelne Spieler hat, mit denen man zusammenarbeitet, weil du ja immer dieses, naja, diese Kette einer Fußballaktion an sich, naja, zumindest ist es dann am spielnächsten, wenn du das abbildest, dass du eben erst wahrnehmen musst, dann entscheiden und am Ende ausführen. Und ja, in diesem Einzeltraining hättest du ja im Grunde vor allem mal die technische Umsetzung. Also wie siehst du da das Einzeltraining?
Zum einen, also zur ersten Frage, muss das immer Hand in Hand gehen. Im Idealfall ist jetzt auch die Frage, mit wem sprichst du? Sprichst du mit einem NLZ-Trainer? Der kann natürlich Individualtraining ins Mannschaftstraining auch mit mit einbauen. Es gibt ja auch so mittlerweile die Schattentrainer, die den Spieler wirklich auch mal permanent während dem Training begleiten. Und das sind, glaube ich, die Faktoren, wo es hingehen muss, dass du es nicht als Konkurrenzprodukt siehst, auch der Mannschaftstrainer, sondern dass das Hand in Hand geht, weil de facto ist relativ einfache Rechnung, habe ich bessere Spieler, habe ich automatisch zwangsläufig auch eine bessere Mannschaft zur Verfügung. So, und da musst du jetzt die Unterscheidung machen, ist es jetzt im NLZ, wo ich es miteinander verbinden kann, während dem Training auch, dass ich es in Kleingruppen aufteile oder auch mal individual. Ich war ja beim Miro Klose und beim Slaven U17 damals dabei, die wo da ganz viel Wert gelegt haben bei Bayern am Campus, wo dann auch einmal die Woche einfach Individualtraining am Platz gestanden ist. Individualtraining hieß es aber in individuellen Kleingruppen, weil du dann genau den Punkt hast, was du gerade gesagt hast. Mit Kleingruppen kannst du die komplette Fußballaktion nachstellen. Im Einzeltraining bist du einfach voll detailliert auf einzelne Details, wie ist die Fußhaltung, wie ist der Winkel zum Ball, wie ist die Fußstellung etc. Als Beispiel kannst du darauf eingehen und im Endeffekt kannst du das alles steigern. Jetzt mit Skillers ist die Konstellation natürlich eine andere. Da ist das Individualtraining immer on top zum Mannschaftstraining. Das heißt, es sind ja auch vorrangig Spieler, die wo ins NLZ kommen wollen oder die wo schon im NLZ sind oder am Profibereich, die wo einfach für sich in Details beispielsweise, ich hatte jetzt den Drakulic vor Ingolstadt immer im Training, der wo sein Drittliga-Debüt gegeben hat, da ging es nur um Torschuss. Wir haben eine Stunde nur immer Torschusstraining gemacht. Aus welcher Situation schließt du wie ab? Wie ist es von Vorteil aus Stürmer, dich zu bewegen? Und welche Technik verwendest du in welchem Winkel zum Tor? Das ist ein absolutes Detailtraining, das on top zum Mannschaftstraining kommt, weil da wiederhole ich mich, weil du im Mannschaftstraining einfach nicht die Zeit hast, als Mannschaftstrainer deinem Stürmer dann zu sagen, wie er in welcher Situation wie agieren muss. Sondern da hast du andere Prioritäten, musst du anders priorisieren, aber du musst es im Idealfall, stimmst du das eine mit dem anderen ab, weil dann dein Spieler, dein Stürmer, nehmen wir als Beispiel Drakulic, besser wird und somit hast du als Mannschaft auch natürlich eine andere Qualität zur Verfügung und ist dann zwangsläufig auch eine bessere Mannschaft. Deshalb muss eigentlich Mannschafts- und Individualtraining immer Hand in Hand gehen.
Ich glaube, dass für viele Zuhörer, die ja jetzt wahrscheinlich Mannschaftstrainer sind, diese Integration des Individualtrainings in das Mannschaftstraining eine spannende Sache ist. Also was wir zum Beispiel im Verein machen, auf ja, Breitensportebene, dass wir mit der B- und der C-Jugend einen Trainingstag die Woche, also wir trainieren beide jeweils dreimal die Woche und haben dann einen Tag, den wir zusammen machen aktuell und auch zwei relativ ja, starke Trainerstäbe, so dass wir dann auch wirklich ja in Leistungsgruppen einteilen können, individueller darauf eingehen können. Also ich glaube, dass man ja da so ein bisschen gucken kann, wie man kreativ werden kann und dann eben Lösungen findet, wie man im Mannschaftstraining ja vielleicht auch in einer Form mal zwei Trainer hat. Weil da ist es zum Beispiel so, dass auch gerne mal Trainer übrig bleiben. Und dann kannst du ja wirklich das, was du gesagt hast, wenn man ja, in einem kleinen Zahlenverhältnis arbeitet und du hast zwei Trainer, dann kann natürlich einer wunderbar individuell auf das Stürmerverhalten eingehen, während der andere sich vielleicht um die Defensive kümmert. Also das ist, glaube ich, ja ganz wichtig, wie man gucken kann, wie kann ich Individualtraining ins Mannschaftstraining integrieren. Hast du da noch ja Ansätze, die du den Zuhörern empfehlen kannst?
Genau das, was du gesagt hast, wollte ich auch gerade anfügen, ist natürlich immer eine Frage der Ressourcen. Wenn ich natürlich als Trainer, kommt jetzt auf die Ebene an, wo ich mich befinde, allein mit 23 Spieler bin, ist es natürlich schwer, dass ich da individuell auf einzelne Spieler eingehe. Deshalb ist es an sich da eine Frage von Ressourcen und dann muss man sich eventuell, ja, jetzt beispielsweise mit Skillers Partner an die Hand holen, die wo dich in diesen Themengebieten auch unterstützen können, weil du als einzelner Trainer das oftmals einfach gar nicht schaffen kannst, so ehrlich muss man sein. Wenn du aber die Ressourcen hast, kannst du sehr gut einteilen, was du auch gesagt hast. Du teilst es in Kleingruppen ein oder der eine ist der Cheftrainer und der andere ist der Co-Individualtrainer, der wo sich wirklich mal auf einzelne Spielertypen konzentriert, beispielsweise die Außenverteidiger oder nur mal die Innenverteidiger und dann denen ein situatives Feedback auch gleich gibt, dass sie schnellstmöglich da lernen können. So kannst du es natürlich im Trainerteam auch mal die Aufgabenverteilung komplett switchen, dass nicht beide dann das Training anschauen und der eine Schiri und der andere beobachtet, sondern dass ein Trainer, beispielsweise der Co-Trainer, mal nur für die Innenverteidiger zuständig ist. So, und dann auch so mehr oder weniger in Richtung Schattentrainer, die permanent begleitet und mit Synchron- und Schnellinfos arbeitet, um die Spieler da zu entwickeln oder sich dann vielleicht mal eine Kleingruppe auch rausnimmt während dem Training. Und dass du dein Team quasi abschneidest und dann arbeitet der Co-Trainer nur mit den Innenverteidigern, beispielsweise am Defensivkopfball oder Abwehrdreieck etc. 1 gegen 1. Der Mannschaftstrainer baut sich die Übung so, dass er trotzdem seine Trainingsinhalte umsetzen kann. Aber jetzt vielleicht ein Beispiel mal ohne Innenverteidiger, dann mache ich nur Spiel, letztes Drittel Offensive. So, wo mein Fokus drauf ist, dass man da einfach kreativ ist und sich immer unterschiedliche Kleingruppen bildet, um die Spieler da auch individuell fördern zu können.
Ja, also ich glaube, dass selbst wenn man ja mit nicht so vielen Trainern auf dem Platz ist, selbst wenn man vielleicht mal alleine ist, also was ein ganz cooler Ansatz war, den Markus Steffen, den ich auch im Podcast hatte, genannt hat, der ist Techniktrainer für ja NLZ-Spieler und auch Profifußballer. Und der meinte halt, dass er ja ein Coaching-System hat, das er seinen Spielern dann auch vermittelt. Das heißt, die können sich dann auch ein Stück weit, wenn sie es einmal verstanden haben, selbst coachen. Also er spricht zum Beispiel davon, naja, dass er immer erstmal ein festes Muster haben will. Also er sagt, es ist ein Problem, wenn wir jetzt Beispiel Torschuss nehmen und er geht, naja, er geht mal rechts vorbei, mal links vorbei, mal geht er rüber, mal geht er einfach mitten auf den Torwart, dann ist das schwer zu coachen. Wenn du aber erstmal ein Muster drin hast, also zum Beispiel er geht immer ein Stück zu weit nach rechts, dann hast du da einen Anhaltspunkt, und kannst eben ja einen Coaching-Hinweis mit reingeben. Und mit diesem Coaching-Hinweis können dann Spieler ja auch ja ein Stück weit eine Zeit lang dann alleine arbeiten. Das heißt, du könntest auf der einen Seite eine Spielform haben und auf der anderen Seite können sie in einer kleinen Gruppe, der andere Teil, ja einzeln für sich arbeiten. Und du guckst erstmal, was ist das Muster? Und dann kannst du einzeln den Spielern Hinweise geben, ohne dass du sie die ganze Zeit danach noch permanent coachen musst, weil sie wissen, okay, ich achte jetzt darauf, keine Ahnung, dass mein Standbein ein bisschen weiter links ist, ja, oder ein bisschen weiter rechts, wenn er zu weit nach rechts gegangen ist. Also ich glaube, solche Ansätze sind auch ganz gut, dass man gucken kann, wie können die Spieler selbst coachen.
Ist auf jeden Fall spannend, ist aber auch wieder typabhängig. So, Spiel, du kannst nicht jeden über den Kamm scheren, der wo sich auch selber coachen kann. Es gibt welche, die nehmen das einfach nicht auf. Dann gibt es auch sehr Introvertierte, die wollen dann auch das Coaching auch nicht annehmen, weil an sich wäre natürlich die Wunschvorstellung, die Spieler coachen sich auch untereinander. Wenn der eine hat einen besseren Abschluss, kann seinem Mitspieler die Tipps geben. Aber du hast halt oftmals, vor allem im Nachwuchsfußball, sind die in ihrer Persönlichkeit auch noch nicht so ausgereift, dass sie dann auch zu ihren Mitspielern hingehen und Fehlerpunkte ansprechen und sie aber an sich nicht kritisieren, sondern verbessern wollen. Und Spieler, vor allem in dem Alter, nehmen das ja Kritik oftmals als negativ auf, obwohl Kritik an sich was Positives ist, weil man der anderen Person ja helfen will, dass es besser macht. So, und deshalb glaube ich, finde ich an sich den Ansatz nicht schlecht, was er hat, dass er da mit Mustern, also mit Clustern arbeitet. Ist aber auch da wieder, musst du es individuell steuern, mit welchen Spielertypen du einfach arbeitest, weil da auch wieder nicht alle gleich sind. Genau, deshalb wäre für mich so das der Punkt, wo ich da ein bisschen kritischer sehen würde.
Ja, also für ihn vielleicht in der Umsetzung auch ein bisschen einfacher, wenn er einzeln mit einem Spieler arbeitet, wo er dann sowieso individuell darauf eingehen kann. Im Mannschaftstraining sprichst du jetzt schon ein wichtiges Thema an, eben dieses Individuelle, wie man darauf ja eingehen kann. Und das ist ja eben, wenn du dann da mit 20 Spielern auf dem Platz stehst, ein bisschen schwieriger. Was wäre denn da dein Ansatz, wenn es so ein, naja, darum geht, Feedback zu geben? Du bist vielleicht alleine am Platz, hast viele Spieler und jeder Spieler braucht irgendwie eine andere Art von Feedback. Wie gehst du damit um?
Das ist ja genau der Reiz, was ja den Fußballtrainer oder allgemeiner Führungskraft ausmacht, dass du dieses zwischenmenschliche Gefühl auch entwickeln musst für Mannschaften oder auch für einzelne Spieler. Und da helfen dir halt einfach deine eigenen Erfahrungen auch. Wenn ich als Spieler viel durchlebt habe, kann ich mich natürlich ganz anders in Spieler hineinversetzen. Deshalb glaube ich, ist das, wenn ich bei Kompetenzverteilung im Trainerteam bin, ist es auch genau so ein Faktor. Ein guter Trainer in der Bundesliga ganz oben, der muss nicht zwangsläufig meines Erachtens auch Bundesliga gespielt haben. Aber es ist ein Riesenvorteil, wenn er im Trainerteam jemand hat, der wo diese Erfahrungswerte hat, um genau sich dann in die Spieler hineinversetzen zu können und auch dem Cheftrainer oder im Trainerteam die Perspektiven zu besprechen. Und dann kannst du schaffen, jeden Spieler natürlich irgendwo individuell auch besser darauf eingehen zu können, weil du dich in deren Perspektive hineinversetzen kannst aufgrund deiner eigenen Erfahrungswerte im Trainerteam. Und da wiederholen wir uns, umso wichtiger, glaube ich, ist so eine Kompetenzverteilung auch im Trainerteam und dass man sich klar ist, was sind meine Stärken und wo muss ich mir Stärken auch dazu holen, um da alles möglich abdecken zu können, um Und da schließe ich das, um genau auf die Spieler, was du gerade gesagt hast, individuell eingehen zu können.
Ja, also ja, ich glaube, da gehen jetzt so oder resultieren zwei Tipps draus. Einmal vielleicht, dass man wirklich guckt, was die Organisation anbelangt. Und das ist ja eigentlich was, was jetzt die Trainingsphilosophie Deutschland, die du angesprochen hast, auch ziemlich gut macht, dass du eben ja viel in kleinen Feldern arbeitest, viele Aktionen provozierst und naja, die Spieler eben schon viel dadurch lernen, dass sie eben diese Aktionen immer wieder haben. Und du vielleicht gar nicht von Beginn an so viel ins Coaching gehen musst. Das hatte auch Daniel Stredack bei mir im Podcast gesagt, dass das Wichtigste erstmal ja ist, dass das organisatorisch gut läuft. Eben, ja, dass die Übungen laufen erstmal und erst dann ist das Coaching interessant, wenn das erstmal, ja, wenn du einen reibungslosen Ablauf hast, nicht ständig irgendwelche Unterbrechungen, nicht ständig umbauen musst oder solche Geschichten, dann ist erst das Coaching interessant. Und da ist, glaube ich, wirklich, wenn du alleine am Platz bist, geht es, glaube ich, genau darum, einfach kleine Felder aufzubauen, in denen sie spielen und viele Aktionen sammeln können. Und dann, wenn das läuft, kannst du gucken, dass du irgendwie rumgehst, einzeln mal auf Spieler eingehst, da den und den Hinweis nochmal gibst. Und dann bist du, glaube ich, schon gut unterwegs. Und der zweite Tipp wäre wirklich, vielleicht zu gucken, wenn wir über Kompetenzverteilung sprechen, wirklich zu gucken, wie man dann den Trainerstab, ja, erweitern kann, so blöd das jetzt klingt, aber dass man vielleicht echt mal überlegt, wie kann man das, ja, wie kann man Anreize schaffen, dass sich Leute dann auch trauen. Oft haben ja, naja, potenzielle Trainer ein Grundinteresse, damit anzufangen, aber irgendwas hält sie noch zurück, dass man gucken kann, wie man diese, ja, Hemmschwelle, die noch da ist, irgendwie überwinden kann, wenn es durch einen kleinen Leitfaden oder was weiß ich was ist.
Absolut, das ist ja genau das, was ich vorher auch gesagt habe, Erfahrungswerte. Und dadurch, was die Trainingsphilosophie Deutschland ja auch widerspiegelt, und da gibt es eine, sage ich auch zum Hannes gesagt, eine Chart, die kannst du nicht widersprechen. Das ist einfach der Faktensheet, wo du sagst, durch 4 gegen 4, durch die hohe Wiederholungszahl hast du einfach eine viel höhere Ballaktion Anzahl pro Spieler. Und das ist ja genau der Punkt. Je mehr Aktionen die Spieler haben, umso mehr eigene Erfahrungswerte generieren die Spieler auch. Und da trainieren sie sich dadurch ja auch ein Stück weit selber, weil sie einfach viel machen, viel probieren und dann einfach auch viel lernen, egal ob positiv, ob es klappt, wenn es immer wieder klappt, speichert das Kind das ja auch ab. Hey, das funktioniert, das schaffe ich immer wieder, das ist irgendwann meine Stärke. Wenn was nicht schafft, verstehen die auch, okay, das funktioniert einfach nicht und machen es beim 10., 12. Mal vielleicht dann nicht mehr. Und dann hast du auch diesen Lernprozess. Und wenn du jetzt on top noch einen guten Trainer hast, der wo dann in diese Coaching-Punkte reingeht, dann hast du natürlich noch einen schnelleren Lernprozess. Und deshalb ist genau das, was der Hannes dann mit seinem Team und unfassbarer Akribie und Nachhaltigkeit und Nachdruck vorantreibt, einfach top und war ja auch so an sich der grundsätzliche Ansatz damals, wie wir Skillers gegründet haben, so die Bolzplatz-Mentalität. So immer wieder viele Aktionen, viele Ballaktionen. Wir haben damals während Corona auch ein Champions League-Turnier gespielt mit 150 Kindern. Und den Eltern auch vermittelt, hey, dein Kind hat hier in einer Stunde eine Vielzahl mehr Spielzeit und Ballaktionen als in einem klassischen Turnier, wo es maximal 7 Spiele hat, über 8 Stunden verteilt. So hast du 60 Minuten reine Spielzeit und wechselst permanent durch und bist zwangsläufig auf deinem Leistungsniveau und hast dann auch nicht die Komponenten, dass jemand deprimiert ist oder einer unterfordert, überfordert. Und das waren genau die Gründe, was wir gemacht haben. Und umso schöner ist es natürlich, dass der Hannes das mit seinem Team jetzt auch mit Nachdruck vorantreibt, weil ich da auch der Überzeugung bin, A, von dem Konstrukt und B, dass du da nachhaltig dann auch wieder, ja, sehr erfolgreiche Spieler ganz nach oben und Top-Talente dann nach oben bringst. Natürlich jetzt nicht in 1, 2 Jahren, aber perspektivisch gedacht wirst du da schon noch Früchte davon tragen.
Bin ich auch.
Und wenn ich jetzt auch das Beispiel Man United hernehme, in England ist ja genau diese Bolzplatz-Mentalität. Und wenn du dann an der Anlage von Manu stehst, dann spielen die bis zur U11 nur auf Kleinfelder, nur auf Bolzplätze. Die haben 3 Bolzplätze direkt nachgebaut am Gelände von United. Sagt ihr, da trainieren 2 Teams drauf, U7, U8, die spielen alle nur auf Kleinfeldern, auf Bolzplätzen, um genau das zu provozieren. Und dann kriegst du halt auch so Spielertypen raus wie Phil Foden oder Jamal, die wo technisch außergewöhnlich gut sind und 1 gegen 1 permanent lösen können, weil sie halt klein auf, immer auf kleinen Feldern gespielt haben und das einfach auch so vermittelt haben durch eigene Erfahrungen, wie sie so Situationen lösen können.
Ja, bin ich auch überzeugt von und jetzt hast du ja schon Musiala angesprochen. Der hat ja, glaube ich, auch mal gesagt, dass er froh ist, dass er in jungen Jahren in England ausgebildet wurde und nicht in Deutschland, weil ihm da eben diese Freiheiten auch gelassen wurden, wenn wir ja von dieser Bolzplatz-Mentalität oder Straßenfußballer-Mentalität sprechen. Also das auch nochmal ein interessanter Punkt. Bevor wir zur Abschlussfrage kommen, würde ich jetzt gerne nochmal, ja, für die Zuhörer einmal deine drei Top-Punkte, was individuelles Training betrifft, einmal durchgehen. Also wenn du nochmal das, was wir besprochen haben, Revue passieren lässt, was wären für dich so die Top 3 Punkte hinsichtlich eines Individualtrainings?
Ist jetzt so pauschal zu sagen, glaube ich, gar nicht so einfach, weil ich sage jetzt, Individualtraining muss ich individuell auf jeden Spieler und auch jede Position ein Stück weit auch eingehen. Deshalb ist so über den Kamm scheren gar nicht so einfach. Was ich aber immer da einfach sage, ist eine hohe Ballaktion und Wiederholungszahl und du hast eine deutlich höhere Wiederholungszahl einfach im Individuell- oder Kleingruppentraining, außer wenn du komplett aus Mannschaft beispielsweise im 11 gegen 11 spielst. Ist jetzt auch die Philosophie von Hannes, der Trainingsphilosophie Deutschland, dass du keine Spieler dann auch auf der Bank hast, sondern lieber mehrere kleinere Felder auch baust, damit alle viele Ballaktionen haben. Und das, glaube ich, ist schon mal so der Grundgedanke. Wenn du es einfach schaffst, viele Ballaktionen für die Spieler zu ermöglichen, werden sie sich zu 100% auch schneller und besser entwickeln. Und dann ist auch so, was wir vorher gesagt haben, natürlich ist es irgendwo ressourcenabhängig, wie viel Trainer habe ich zur Verfügung. Individualtraining muss immer Hand in Hand mit Mannschaftstraining gehen, soll kein Kontraprodukt sein, sondern immer Hand in Hand miteinander, auch was Belastungssteuerung etc. mit anbelangt. Das, glaube ich, ist wichtig. Und dann einfach, was man sich auch mal Gedanken machen kann im Trainerteam, dass man unterschiedliche Aufgaben auch verteilt, dass jemand mal nur auf individuelle Gruppen, Kleingruppen, beispielsweise Außenverteidiger, Innenverteidiger oder Stürmer auch eingeht im Training, im Spiel und die dann auch reinnimmt und dann das Training nicht immer nur mannschaftlich und ganzheitlich zu betrachten, sondern versucht auch mit das so ein bisschen aufzubrechen und dann auch in kleinen Gruppen zu arbeiten, auch so diesen amerikanischen Ansatz da etwas auch mitnimmt.
Ja, sehr cool auf jeden Fall. Ich glaube, das, was du am Anfang gesagt hast, weshalb es schwer ist, das ja so pauschal zu beantworten, mit diesem positionsspezifischen Aspekt, das wäre dann vielleicht nochmal ein vierter Punkt, dass man eben das positionsspezifische im Individualtraining dann auch berücksichtigt.
Ja.
Genau, dann kommen wir zur Abschlussfrage, wie ich schon angekündigt habe. Die ist jetzt immer die Frage nach dem schönsten Moment als Trainer.
Den schönsten Moment als Trainer hatte ich tatsächlich, ich habe ja damals, ich bin auf Tabellenplatz 3 bei Türkspor Augsburg damals zurückgetreten mit 26 Jahren in der Oberliga. Ist ja eigentlich nicht so schlecht, wenn du da mal einen Aufstieg in die Regionalliga spielst. Waren aber sehr chaotische Zustände. Ich habe mir die Achillessehne, damals habe ich auch noch selber gespielt, gerissen. Und sehr, sehr chaotische Zustände. Und habe dann entschieden, weil es auch gegen meine Werte teilweise ging, dass ich dort zurücktrete. Und habe dann den Tabellenletzten mit 54 Gegentoren übernommen und gerade mal 9 Punkte. Weil ich vom Verein und von den handelnden Personen überzeugt war. Und wir haben dann eine fulminante Rückrunde gespielt mit 34 Punkten, beste Abwehr in der Rückrundentabelle und haben dann über 4 Relegationsspiele am Schluss die Klasse gehalten und wurde ja dann auch überall mit Ten Hag Schüler Strome und das Wunder von Heilberg-Moos betitelt. Und das war natürlich dann ein Moment, wo du dann merkst, hey, du hast es tatsächlich geschafft, was eigentlich völlig verrückt war. Und am Anfang hat dich jeder gefragt, warum machst du das? Das war dann schon einfach so ein Moment, wo du halt gemerkt hast, ja, das ist das, was ich gerne einfach auch mache. Und wenn du dann diese Bestätigung kriegst und diese Emotionen, vor allem mit der Dramaturgie, Relegation, war das mit Sicherheit einer meiner schönsten Momente allgemein im Fußballer-Dasein, weil ich natürlich als Spieler auch viel erleben durfte. Aber allein von diesen Emotionen her dann schon sehr ja, beeindruckend und ist auch auf jeden Fall, wird das noch lange so hängen bleiben. Das habe ich zur Mannschaft damals auch immer gesagt, das verbindet dich dann auch fürs Leben und alle, wo ich sehe, die reden halt nur über dieses halbe Jahr, wie verrückt das auch dann war und wie viel Spaß das dann gemacht hat und dieser gemeinsame Moment und das ist ja das, was der Mannschaftssport Fußball ausmacht, dass du Emotionen, wie beispielsweise beim Tennis, nicht nur allein für dich hast, sondern du teilst das positiv wie negativ mit Leuten, Mitstreitern, Mitspielern. Und das ist dann, was dich einfach für immer miteinander verbindet. Und ich glaube, diese Emotionen machen ein Stück weit einen Fußball aus. Negativ auch, aber die positiven natürlich mit mehr Freude. Und das auch
Ja,
mit Abstand der Moment, wo einfach hängen geblieben ist.
sehr cool auf jeden Fall. Normalerweise ist eine Folge ja mit der Beantwortung der Abschlussfrage dann auch sehr schnell beendet. Da möchte ich jetzt dann doch nochmal eine inhaltliche Frage stellen. Weil wenn, naja, ich stelle mir vor, du übernimmst so eine Mannschaft, die ja eine so erfolglose Hinserie spielt, da stecken dann ja in der Mannschaft auch Selbstzweifel, und ja, da ist eben eine verunsicherte Mannschaft, die man erstmal vorfindet. Und wenn du dann so eine erfolgreiche Rückserie spielst, dann musst du ja da irgendwas richtig gemacht haben. Also was glaubst du, ja, ist da ein Tipp für Trainer, die eben so eine verunsicherte Mannschaft dann übernehmen, wenn es darum geht, einfach ja, da eine Sicherheit reinzubringen in das Team, das Selbstvertrauen einfach zurückzuholen?
Ich habe das ja, es war eine Frage, ich habe mir da auch genügend Zeit genommen, jetzt auch das alles zu reflektieren, wieso, weshalb, warum warst du erfolgreich oder im Nachgang dann weniger erfolgreich, aber und habe mich da auch mit, wie ich gesagt habe, ich hospitiere viel und tausche mich mit sehr, sehr vielen Leuten aus, auch in dem Kontext mit vielen ausgetauscht und habe die Frage lang für mich reflektiert und habe dann auch tatsächlich auch über die A-Lizenz auch viel gemerkt, was ich unterbewusst einfach richtig gemacht habe aufgrund meiner Vergangenheit. Ich bin ja da etwas vom Glück gesegnet. Ich durfte Guardiola als Trainer erleben, ich durfte Ten Hag als Trainer erleben und ich durfte Nagelsmann als Trainer bei 60 sogar erleben. Da war zwar nur jünger, aber war von der Emotionalität auch schon erkennbar, wo seine großen Stärken liegen. Und das ist auch so ein Stück weit der Punkt, diese Begeisterungsfähigkeit auch über die Mannschaft zu transportieren und wie kann ich das schaffen, dass ich dann hingehe und einfach der Mannschaft den Glauben vermittle. Den Glauben auch mit Bildern vermitteln, was ist nicht dieses Risiko, wir können absteigen, sondern diese Chance zu vermitteln, auch vom Wording her alles positiv zu vermitteln. Hey, wir haben jetzt eine einmalige Chance, wir können was schaffen, was es noch nie gab, nämlich nach 9 Punkten noch die Klasse zu halten. Und das war so auch vom Wording her einfach diese permanente positive Ausstrahlung. Hey, wir sind nicht scheiße, sondern wir haben eine Riesenmöglichkeit. So. Und das, glaube ich, war einfach das, wo dann der Funke dann übergesprungen ist. Und dann muss man schon ehrlich sein, dann müssen irgendwann auch die Ergebnisse folgen. Weil nur vom Reden ist nicht einfach, aber der Glaube war so groß, dass wir im ersten Spiel in der Rückrunde dann gegen einen Tabellenführer gespielt haben. Und dann auch mit etwas Glück, muss man auch dazu sagen, in der Nachspielzeit dann 1-0 gewonnen haben und dann ist dieser Funke halt endgültig übergesprungen auf die Mannschaft und dann hast du irgendwann, dann sind diese Mechanismen im Fußball. Dann gewinnst du die Spiele, dann entwickelt sich ein Lauf, dann kommt Selbstvertrauen mit dazu, dann läuft das Ding. Aber vom Anfang, wenn alles mal ein Scherbenhaufen ist, einfach nicht das Schlechte sehen, sondern versuchen, das alles positiv zu formulieren und dieses Positiv auch auszustrahlen. Nicht das Risiko, sondern die Chance ganz klar rausstellen. Und ich glaube, das war ein Riesenfaktor, wieso wir das geschafft haben.
Ja, sehr cool auf jeden Fall und sehr spannend. Dann erstmal danke, dass du dir hier heute die Zeit genommen hast und für die Zuhörer auch nochmal. Ich habe schon einige weitere Zusagen von weiteren spannenden Gästen, auf die ihr euch freuen könnt und dann hören wir uns beim nächsten Mal.